Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. 2006 veröffentlichte der Schriftsteller Bodo Kirchhoff ein Märchen. Allerdings eines, wie das in Märchen häufig so ist, mit tragischem Beginn. Die kleine Gabo hieß es. Und darin wird gleich zu Beginn ein Mann, Jakob Hoderer, zum Mörder. Allerdings nicht aus Habgier, sondern aus Verzweiflung. Denn der Grund, er braucht das Geld, um seine Frau zurückzugewinnen, indem er ihr eine Kreuzfahrt finanziert. Das sei nämlich, so schreibt er, der Grund, für den sie am ehesten zurückkommen würde. Die Sehnsucht nach einer solchen luxuriösen Schifffahrt kann also ein Leben zerstören. Aber wie ist es, wenn man die Teilnahme geradezu geschenkt bekommt? So ergeht es nämlich dem Protagonisten in Bodo Kirchhoffs neuer Erzählung, betreff Einladung zu einer Kreuzfahrt, dem dort angeboten wird, als Gastkünstler 2 Wochen auf einem Schiff in der Karibik zu verbringen, Außenkabine mit Balkon und Flug nach Havanna in Kuba inklusive. Das klingt nach einem Traum, zu dem man eigentlich nur Ja sagen kann, entpuppt sich dann aber bei näherem Hinsehen doch als großes Risiko. Warum? Darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen, denn ich bin zu Gast bei Bodo Kirchhoff in Frankfurt. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kirchhoff.
Ja, bitte sehr.
Herr Kirchhoff, ich, Erzähler und Autor, sind natürlich nie identisch. Trotzdem, vielleicht gleich vorweg, gibt es ja eine autobiografische Übereinstimmung. Auch Sie haben tatsächlich eine Einladung bekommen, an einer Kreuzfahrt als Gastkünstler teilzunehmen.
Ja, vor etwa einem Jahr, Anfang Juni letzten Jahres, kam eine Mail an mich, die Einladung zu einer Kreuzfahrt. Und es hörte sich großartig an, es war eine Seite, ein Anschreiben und dann gab es einen Anhang. Und dann habe ich diesen Anhang studiert, mit meiner Frau darüber gesprochen und dann wurden wir uns ziemlich rasch einig und am nächsten Tag haben wir 2 freundliche Zeilen zurückgeschickt. Und in dem Moment, wo diese beiden Zeilen abgeschickt wurden, da kam mir der Gedanke, das kann man auch auf 130 Seiten machen. Und das habe ich fast noch am selben Tag gemacht oder angefangen natürlich. Und das war eines der ganz wenigen Fälle, wo sozusagen mir ein Buch, ein Stück hereingeschneit ist ins Leben, weil ich eigentlich an einem anderen sitze, mit dem ich aber große Schwierigkeiten habe, was ich nicht ungern unterbrochen habe, sagen wir mal so. Und habe das dann über den Sommer und über den Herbst und bis in den Winter hinein geschrieben. Das ist die Arbeitsgeschichte.
Sie sagen, Ihnen ist dieses Buch hereingeschneit. Andere Autoren haben genau auf diesen Kreuzfahrten, in denen Sie teilgenommen haben, ein Buch gefunden. Frank Schulz zum Beispiel hat seine Onofiz-Romane dort recherchiert. Matthias Politicki ist auf Kreuzfahrt gegangen. Und am bekanntesten ist wohl der Essay von David Foster Wallace, der mitgemacht hat. Und er schrieb, schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Warum haben Sie schon in der Gegenwart gesagt, ohne mich?
Ja, also der ganze Reiz dieser langen Mail oder Erzählung, wie Sie es nennen wollen, oder es ist eigentlich ein Monolog, der ganze Reiz besteht darin, dass ich nie den Fuß in dieses Schiff gesetzt habe und auch nie setzen würde. Und als ich dann in dem Anhang las, wer von meinen Kollegen oder glaubt, Kollege zu sein, sich auf diesem Schiff noch befinden würde und mit wessen anderen Gastkünstlern ich es vielleicht zu tun bekäme, war das für mich ohnehin sonnenklar dann. Ja. Da muss man vielleicht dazu sagen, ich hätte die offizielle Amtsbezeichnung gehabt, Edutainer. Und man fragt sich ja, was das ist. Und in diesem Text, den ich dann geschrieben habe, gibt es allein 2, 3 Seiten zu dieser Frage, will man nun den erzieherischen Unterhalter oder will man den unterhaltsamen Erzieher? Das sind ja Nuancen dazwischen. Also ich habe mir über alles, was irgendwie nur möglich ist, meine Gedanken gemacht.
Und obwohl Sie selbst keinen Fuß auf dieses Schiff gesetzt haben, ist das Buch dennoch eine Reise auf dieser Kreuzfahrt, weil sich der Ich-Erzähler in Gedanken in sehr viele Situationen begibt. Und deswegen wollen wir jetzt auch musikalisch die Segel setzen und auf See gehen mit dem Chor der Seeleute aus Richard Wagners Oper Der fliegende Holländer. Es singt der Rundfunkchor Leipzig, begleitet von der Staatskapelle Dresden. Das war der Chor der Seeleute aus Richard Wagners Oper Der fliegende Holländer. Es sang der Rundfunkchor Leipzig, begleitet von der Staatskapelle Dresden. Und Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur, heute mit dem Schriftsteller Bodo Kirchhoff, 2016 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, der nun ein neues Buch vorgelegt hat, betreff Doppelpunkt Einladung zu einer Kreuzfahrt heißt es. Da geht es natürlich um eine Kreuzfahrt, aber Herr Kirchhoff, Sie haben in einem Interview gesagt, eigentlich ging es Ihnen um die Frage, was ein Schriftsteller heute ist, innen drin einerseits, andererseits von außen betrachtet. Warum bietet sich dafür eine Kreuzfahrt an?
Also zunächst mal muss ich eine kleine Einschränkung machen. Ich bin sehr kritisch mit Büchern, also was ein Buch ist oder was ein Roman ist. Ich denke, das ist ein Nebenwerk. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich richtig, sich in so einem Nebenwerk mal mit der Frage zu beschäftigen, welchen Status hat eigentlich ein Schriftsteller heute und welchen Status hat er nicht mehr. Es ist ja so, dass das Buch nach wie vor einen sehr hohen Nimbus hat, das Schreiben auch. Gleichzeitig gibt es immer weniger Leser, also da klafft etwas auseinander, ja. Und die Kreuzfahrt ist natürlich deshalb interessant, weil es ein riesiges Missverständnis ist, glaube ich, auf ein Schiff mit Tausenden von Menschen, die sich eigentlich nur vergnügen wollen, jemanden einzuladen, der sich eigentlich so mit den ernsteren Dingen des Lebens beschäftigt, mit den grundlegenden Fragen seiner Existenz, auch mit politischen Fragen, sofern sie reinspielen. Also man muss da nicht unbedingt jetzt mit Flüchtlingen oder anderen Menschen rechnen, die man nicht haben will. Man bleibt da unter sich. Einen Schriftsteller eben dort einzuladen und abends eine Lücke zu finden, wo ein paar Leute ihm zuhören, ist für mich ein riesiges Missverständnis per se. Und das hat mich so gereizt, darüber zu schreiben und das auch in seinen ganzen Nuancen einmal aufzufächern, worin das eigentlich liegt und wie ein Schriftsteller eigentlich denkt und fühlt und was er ist und was er nicht ist. Ja, das hat mich sehr interessiert. Ja.
Ein Satz von Ihnen, der da vielleicht ganz gut zu passt, ist: Der Preis für das Schriftstellersein ist immer die Einsamkeit, was ich nicht mit der Geselligkeit an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vertragen würde?
Ja, so kann man das ein bisschen grob zusammenfassen, da ist richtig. Es ist Einsamkeit, es ist natürlich auch immer die Sehnsucht nach dem Gegenteil. Die gibt es schon, ja. Es gibt also auch eine gewisse Melancholie in verbunden mit dieser Einsamkeit und dann den Wunsch, das zu überwinden, ja. Und es werden ja auch in diesem Text, gibt es ja sehr viele Anspielungen auf andere Autoren, auf Kafka, auf Rilke und bis hin zu Goethe, weil auch bei diesen Autoren immer es sozusagen ein Kleingedrucktes gibt, was die eigene Sehnsucht zum Ausdruck bringt, wenn man genau hinschaut. Und so ist es auch bei diesem fiktiven Schriftsteller, der natürlich große Anteile von mir hat, das gebe ich zu. Der einzige Mensch, an den er sich ja wendet, ist die Frau, an die er diese Mail schickt. Die hat einen wunderbaren Namen in seinen Ohren, Susanne Faber-Eschenbach, und er macht sich Gedanken über sie. Und immer mehr kommt er zu der Idee, dass sie eigentlich, wenn überhaupt, eine ideale Begleiterin wäre. Es ist also auch eine kleine, eingewobene Liebesgeschichte, aber letzten Endes mit einem fiktiven Objekt. Und ja, das ist eigentlich auch so die Befürchtung. Die Karibik, die Sonne, der blaue Himmel und all diese Dinge, wann wird das unerträglich? Ja? Und was kann man dagegen tun? Da gibt es zum Beispiel den täglichen Bauchplatscher-Wettbewerb. Muss er da teilnehmen, ist ja auch eine Frage. Also es gibt natürlich auf dem Schiff unendlich viele Angebote, um, sagen wir mal, die mögliche Depression, auch wenn das eine Kreuzfahrt ist, die dann praktisch im Kreis sich dreht, irgendwann beginnt die Route dann umzukehren, dann kommt die Rückfahrt, da setzt gewöhnlich eine leichte Depression ein. Aber das Schiff hat so und so viele Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Und er sollte eigentlich eine dieser Möglichkeiten sein. Nur ist er kein Antidepressivum, sondern ein Schriftsteller ist letztlich auch ein Depressivum. Ja? Also mehr als Anti, würde ich sagen. Aber er lässt sich nicht völlig da hineinfallen, indem er eine Sprache dazu findet.
Trotzdem nehmen ja viele Schriftsteller an solchen Kreuzfahrten teil als Gastkünstler. Wenn man auf das aktuelle Programm der AIDA Lines beispielsweise schaut, dann stehen da Namen wie Wladimir Kaminer, Hubertus Meyer-Burckhardt, Guido Knopp, Hera Lind. Alles keine
Schriftsteller. Also das sind keine Schriftsteller in der Regel, das sind Autoren. Das sollte man deutlich differenzieren, das tue ich auch in diesem Text. Das ist für mich keine Arroganz, sondern das ist einfach nur eine Genauigkeit der Bezeichnung. Ein Schriftsteller sein gibt es für mich gar nicht. Also Schriftsteller sein ist man nur immer in dem Moment, wo man schreibt. Man verliert das sehr schnell wieder. Man hat aber diese Tätigkeit und man ist in dieser Tätigkeit nicht gerade ein geselliger Mensch, sondern ist ein ungeselliger, teilweise auch asozialer Mensch. Und dessen muss man sich voll bewusst sein. Und sich dann auf ein solches Schiff zu begeben, ist entweder eine Vergewaltigung seiner selbst oder es ist der Versuch, die anderen zu vergewaltigen. Eins von beiden, ja. Aber sozusagen eine elegante Lösung, sich da so durchzumogeln, das geht nicht, glaube ich. Ja, das geht nicht. Also eins von beidem leidet da.
Also passt vielleicht eine andere Beschreibung, die Sie einmal in einer Talkshow von sich gegeben haben, wo Sie sagten, früher musste man erst schreiben und dann kam die, in Anführungszeichen, Fernsehkarriere. Heute kommt erst die Fernsehkarriere, dann das Buch. Also ist das vielleicht der Unterschied, den Sie meinen?
Ja, natürlich. Also ich habe ja nichts dagegen, dass Leute, die im Fernsehen bekannt sind, daraus irgendwie Kapital schlagen und ihr Büchlein machen. Das ist alles in Ordnung, ja. Damit lebe ich schon sehr lange. Aber auf einem Schiff, wo das dann alles zusammenkäme, da würde ich, sagen wir mal, meine Deplatziertheit innerhalb einer Gesellschaft, die würde ich in einem solchen Maße zu spüren bekommen, für mich selber auch, auch wenn die anderen alle sehr freundlich zu mir wären. Trotzdem würde ich sie für mich in einem solchen Maße spüren, dass ich wahrscheinlich versucht wäre, entweder von Bord oder über Bord, ich weiß es nicht so genau, ja.
In dem Buch des Ich-Erzählers schwingt manchmal auch dann doch so ein bisschen wie Neid mit, dass es den anderen so leicht fällt, diese Leichtigkeit mitzumachen.
Ja, das ist richtig. Ein Schriftsteller, der sich das nicht eingesteht, also so hoffärtig zu sein und zu sagen, ha, ich bin hier der große Einsame und ihr seid die geselligen Idioten, das liegt mir überhaupt nicht. Sondern natürlich gibt es immer auch die Sehnsucht, dazuzugehören. So wie man als Kind, wenn man ein Außenseiter war, ich war auch nie im Kindergarten, ich war immer irgendwie etwas außen, so mit meinen Dingen befasst, diesen Wunsch hatte, mit den anderen zu spielen. Ja, den gibt es natürlich, aber auch damit muss sich der Schriftsteller klar auseinandersetzen und er muss wissen, was er kann, was er ist und was er nicht ist. Und das entwickelt er eigentlich und macht es hier, glaube ich, recht deutlich in diesem Text. Was bin ich nicht, wie weit kann ich mit den anderen, wie weit will ich, wonach sehne ich mich und wo ist meine Grenze? Es geht ja um die Frage, welche Stellen liest er vor? Man hat ja zu mir verlangt, dass ich so kleine Zusammenfassungen meiner Stellen mache, ja. Und natürlich sucht der Schriftsteller sich jetzt nicht die Stellen aus, wo alles klatscht, sondern er sucht sich die Stellen aus, die er auch sonst lesen würde, die für die Leute halt in der Regel etwas unverdaulich sind. Ja? Und wenn sie viele gegessen haben im Magen und die Dünung noch ein bisschen da ist, ja, dann ist sie noch unverdaulicher, was er da liest. Ja.
Was ja auch wieder eine Grundsatzfrage ist, nicht nur bei Lesung auf einem Kreuzfahrtschiff, welche Stellen man aussucht. Und es gibt sicher viele Kollegen, die gerade die aussuchen, wo geklatscht und gelacht wird.
Ja, also ich meine, ich wundere mich, also ich habe ja jetzt viel gelesen aus meinem Buch Widerfahren ist. Da gab es zum Beispiel Stellen, die habe ich selber in keiner Weise für irgendwie komisch gehalten, haben aber die Leute gelacht, ja. Dann wiederum gab ich aber irgendwo hin, wo da niemand gelacht hat. Bei der Stelle fragt sich, hast du jetzt was falsch gemacht? Sind die Leute anders? Ja. Also das ist für einen Schriftsteller eben auch überraschend. Ich lege es nie auf sowas an, sondern das passiert eben. Das ist ja auch ganz schön und gut. Und es ist auch anders so, dass die Stellen, wo die Leute tief erschrocken sind, das sind auch keine geplanten Stellen. Die schreibe ich halt und dann merke ich, das ist vielleicht etwas zu viel oder dann lese ich die auch etwas verhaltener, das kann auch sein. Ja. Und er macht sich ja hier auch Gedanken um eine Stelle. Er hat ein Zitat aus seinem Buch, das ist sehr heftig, ja. Und dann sucht er verzweifelt nach einem, wo er das heftigste Wort ersetzen kann.
Es gibt eine ganz schöne Beschreibung des Schriftstellers, der seine eigene Zerrissenheit wiedergibt, indem er sagt, mein Herz schlüge an Bord kaum für die Dinge um mich herum, ja überhaupt schlägt es eher in dem Gedanken an etwas, unter anderem an Mozarts Klarinettenkonzert. Und daraus wollen wir jetzt den dritten Satz hören. Hier ist das Klarinettenkonzert in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Das war das Rondo aus dem Klarinettenkonzert in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Es spielte Dieter Klöcker gemeinsam mit dem Prager Kammerorchester. Ein Orchester aus einer Stadt also, von der es im neuen Buch meines heutigen Gastes Bodo Kirchhoff heißt, dort gäbe es immerhin noch Umgangsformen. Was meinen Sie damit?
Ja, das Prag, ich habe da eine Lesung gehabt im letzten Dezember und habe einfach festgestellt, in der Art, wie gefragt wurde, wie man mit mir sprach, das hatte einen Stil, den ich so nicht mehr gewohnt war. Und ich habe das dann angesprochen, habe gesagt, das sei sehr schön, wie hier nicht nur mit mir, sondern auch untereinander die Menschen reden. Und dann sagte mir ein älterer Herr, ja, hier gibt es noch Umgangsformen. Das ist ja ein Wort, was man fast schon vergessen hat. Und das fand ich sehr schön, das habe ich dann da reingebracht.
Wir haben über Prag gesprochen, was natürlich auch die Heimat eines Schriftstellers ist, den wir schon erwähnt haben, der für dieses Buch nicht unwichtig ist, nämlich Franz Kafka. Und nicht umsonst heißt es von dem Ich-Erzähler eben auch, sein Herz hängt nicht nur an dem Klarinettenkonzert, das wir eben hörten, sondern auch an den dunklen Pointen von Kafka, dem Zirkusbesucher, der nicht weiß, dass er weint. Also eine Anspielung auf das Ende von Auf der Galerie von der Erzählung, die ja auch nicht unwichtig ist dabei. Vielleicht mögen Sie kurz erzählen, inwieweit diese Geschichte mit Ihrer Kreuzfahrtgeschichte zusammenhängt.
Einfach deshalb, weil die Art, wie er auf diesen Satz hinarbeitet in diesem an sich kurzen Text, diese Art, die, also sagen wir mal so, wer auf diesem Kreuzfahrt ist, weiß genau, warum er lacht, warum er weint, was er tut, was er macht. Da gibt es dieses Moment nicht, sondern das ist alles analog. Da geschieht das und dann gibt es diese Reaktion. Das sind immer analoge Reaktionen. Und bei Kafka ist ja keine analoge Reaktion. Und deswegen habe ich das reingebracht. Und das andere ist eben die Geschichte Ein Hungerkünstler. Das ist eben einfach derjenige, den man bestaunt für sein abartiges Tun. Und sozusagen der Schriftsteller, der hungert zwar nicht, aber der schreibt Fassung um Fassung und schreibt, er schreibt sozusagen, ohne dass er selber davon fett wird oder die Welt besser wird. Es ist ein Stück weit ein sinnloses Tun. Gleichzeitig hat es aber ein Ergebnis, das für manche Menschen dann doch erfüllend ist, ja. Und den Schriftsteller dann sozusagen als Figur zu nehmen und zu sagen, der ist jetzt auf unserem Schiff und wenn ihr Glück habt, könnt ihr ihn auch mal beim Schreiben beobachten und da liest er euch auch etwas vor. Das ist für mich eine ähnliche Geschichte, wie sie die Situation vom Hungerkünstler bei Kafka ist.
Denn schon beim Hungerkünstler strömen die Menschen zu den Tieren, in den Ställen, zu den Löwen und Giraffen, anstatt beim Hungerkünstler zu verweilen.
Genau, genau.
Ihr Buch ist Joachim gewidmet, so heißt es, dem Freund und Verleger, also Joachim Unseld. Der selbst einmal bekannte, kein Schriftsteller habe ihn so geprägt wie Kafka. Es gibt das Zitat, ich habe nie eine Zeile dieses Autors gelesen, die nicht auf das Eigentümlichste mich angehend oder erstaunend gewesen wäre. Geht Ihnen das auch so?
Ja, also es geht mir natürlich nicht genauso, aber es geht mir so, dass alles an Kafka, was man von ihm liest, eine Eindringlichkeit hat und eine Unbedingtheit hat, von der man sich wünscht, man hätte sie in diesem Umfange selber. Gleichzeitig weiß man aber von Kafka aus seinem Leben so viel, um zu wissen, wie hoch der Preis dafür ist. Ja. Kafka hat ja nie ein Hehl daraus gemacht, um diesen hohen Preis. Aber die Intensität, also die Eindringlichkeit dessen, was er schreibt, die Unbedingtheit, das Alternativlose, das hat mich immer angesprochen, weil für das, was ich mache, was ich schreibe, dafür gibt es auch keine Alternative. Es gab nicht mal zu diesem Nebenbuch eine Alternative, sondern in dem Moment, wo ich angefangen habe im letzten Frühsommer, habe ich gedacht, das machst du jetzt. Ja? Und dann habe ich halt nichts weiter gemacht und alles hat sich dem untergeordnet plötzlich, ja. Das war dann auch ein Stück alternativlos und das Vergnügen wurde auch dann schnell schlicht zur Arbeit, das ist auch klar, aber das ist völlig okay.
Es gibt aber trotzdem immer die Verlockung des anderen. So steht auch ein Kafka-Zitat vor diesem Buch. Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt, es ist niemals gut zu machen. Also nicht einmal einem falschen Signal, einer falschen Verlockung hinterhergelaufen.
Natürlich ist das ganz genau der Punkt. Dem Schriftsteller läutete natürlich hier die Schiffsglocke. Das ist ja ganz klar. Und das traf irgendwie morgens um 11 ein, diese Mail. Und am nächsten Vormittag habe ich die Antwort geschickt. Dazwischen gab es sozusagen immer wieder Minuten und Momente, wo ich von ferne die Schiffsglocke gehört habe. Aber letzten Endes gab es nie einen ernsthaften Moment, das in Erwägung zu ziehen. Aber ich habe sie läuten gehört, das ja.
Aber einiges ist ja auch Kafkaesk, an dem könnte man sagen, was in diesem 18-seitigen Anhang zu finden ist. Beispielsweise, wenn von einer Souvenir-Desinfektionsstation die Rede ist oder auch die Stammdatenerfassung. Da fragt man sich ja manchmal schon, wie kann man das überhaupt verstehen?
Ja, also sagen wir mal so, ich hätte mich, wenn ich dem zugestimmt hätte, eingehend damit befassen müssen. Das wäre also richtige Arbeit gewesen, würde ich meinen. Aber die entscheidende Kontrolle wäre gewesen, dass ich meine Texte zusammenfasse und denen ein Bild gebe, was macht der Autor, ja? Sorgt er womöglich dafür, dass hier ein paar über Bord gehen, weil sie das Leben für sinnlos halten oder sorgt er für Erbauung, ja? Dem wollte ich mich nun auf gar keinen Fall aussetzen.
Trotzdem schreiben Sie, Kafka hätte vermutlich dem Läuten der Schiffsglocke nachgegeben.
Ja, sagen wir mal so, das war sehr eingeschränkt zu Kafkas Zeiten, würde ich mal sagen. Ja, der hätte gewusst, aha, ein Bordkino. Wunderbar, er war ja ein großer Kinogänger. Rilke, habe ich auch geschrieben, wäre vielleicht gefolgt wegen der Damenwelt und er war ja immer gern in Gesellschaft von Menschen, die ihn auch ein bisschen aushalten, ja. Und so gibt es verschiedene Motive, ja.
Könnte man also vielleicht diese Schiffsglocke auch mit einer Verlockung eines anderen großen Seefahrers, nämlich Odysseus, gleichsetzen, eine Art Sirenengesang?
Ja, natürlich spielt auch das eine Rolle, wobei es gibt ja eine Stelle in dem Buch, wo ich mich frage, lieben denn die Menschen auf diesem Schiff? Lieben sie das Meer, wie ein Odysseus es geliebt hat? Lieben sie das Meer, wie es ein Joseph Conrad geliebt hat, ja? Und diese Liebe zum Meer, die ja immer auch bedeutet, dass man im Meer untergehen kann. Das, viele Seefahrer können nicht mal schwimmen. Das ist eine Hingabe an das Meer. Ja. Und ich konnte das auch mit so einer Kreuzfahrt niemals verbinden, dieses Moment der Hingabe an das Meer, ja, um Gottes Willen. Natürlich kann ich damit verbinden, das war auch eine andere Route, dass ich mir was ansehe, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Es wäre sogar eine Route gewesen, wo ich wahrscheinlich niemals hinkomme. Ja, Lofoten und Fjorde da oben, ja, auch das war noch eine Erwägung in mir.
Es gibt, das haben Sie aber gesagt, eine Sirene oder zumindest eine Frau, die dann doch die größte Verlockung wäre, für den Schriftsteller zu kommen, mit dem klingenden Namen Susanne Faber-Eschenbach, der gewiss nicht zufällig an Marie von Ebner-Eschenbach, der österreichischen Schriftstellerin, angelehnt ist. Von der zitieren Sie die Hundegeschichte Krambambuli, aber es gibt ein Gedicht von ihr, das Sie vielleicht kennen, ein recht kurzes, das heißt Das Schiff, was auch ganz gut passt.
Nein, das kenne ich nicht.
Ich zitiere es kurz, es sind nur drei Strophen. Das eilende Schiff, es kommt durch die Wogen wie Sturmwind geflogen, voll Jubel ertönt's vom Mast und vom Kiele, wir nahen dem Ziele, und jetzt kommt's, der Fährmann am Steuer spricht traurig und leise, wir segeln im Kreise. Und das trifft ja auch auf diese Kreuzfahrt zu. Man fährt von Havanna nach Havanna.
Jetzt, das blamiert mich natürlich jetzt. Das hätte ich natürlich reingenommen. Nein, das kannte ich leider nicht. Das ist aber sehr schön. Das gefällt mir sehr gut natürlich. Ja. Ich hatte ja andere Dinge dafür im Kopf, die ich da reinnehmen will. Das hätte ich mit Sicherheit auch reingenommen. Und Krambambuli habe ich deshalb reingenommen. Also erstens finde ich diese Geschichte großartig. Und zweitens hat auch der Schriftsteller, der da an Bord gehen soll, hat eine Hündin, und zwar eine ältere Hündin, die ist schon schwerhörig. Er spricht immer von einer kleinen Schwerhörigen, und die möchte er unbedingt mit an Bord nehmen, und deswegen gab es diese Verbindung.
Aber wenn du bei dem im Kreise fahren bleiben, das ist ja auch ein Motiv. Man steigt in Havanna ein,
ja,
auf
das
Boot.
Das war ein klares Motiv. Das ist eben der Unterschied, dass es keine Passage von A nach B ist, wo man am Ort B anders rauskommt, als man am Ort A eingestiegen ist. Ja? Sondern es ist eine Kreuzfahrt, und die Veränderung ist die, dass man hinterher ein bisschen gebräunte Haut hat, ein paar Dinge gesehen hat, aber als Mensch wahrscheinlich derselbe ist. Ja? Und das ist der große Unterschied zur Seefahrt, die ein Abenteuer war, die den Menschen verändert hat. Ja? Teilweise auch kurze Seefahrten, längere Seefahrten. Man muss nur Joseph Conrad lesen, da spürt man das fast auf jeder Seite.
Und Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit dem Schriftsteller Bodo Kirchhoff. Es ist eine Oper, Herr Kirchhoff, die zwar in Paris spielt, die uns aber musikalisch, der Komponist und der Text, dennoch in ein Land führt, in dem Sie vermutlich richtig gut durchatmen können, nach Italien nämlich. Dort sind Sie mindestens einmal im Jahr. Was bedeutet es Ihnen?
Ja, also ich verbringe dort die ganzen Sommermonate, also 4 Monate im Jahr bin ich auf jeden Fall dort. Also das ist jetzt nicht dieses Bilderbuch Italien, das ist Oberitalien, das ist der Gardasee, das ist aber der See an der Stelle, wo er sich weitet nach Süden hin. Und als Kind war für mich immer ganz stark der Sommer mit dieser Mischung aus See, Berge, aber auch der Hitze und dem schon dem Südlichen verbunden. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, als jetzt in die Toskana zu fahren oder nach Sizilien zu fahren. Ich kenne Italien ganz gut. Aber für mich ist dieser Teil von Oberitalien sehr stark mit Kindheitserlebnissen einfach verbunden.
Vielleicht auch deswegen spielen viele Ihrer bisherigen Werke in Italien. Das beginnt schon bei der ersten Novelle Ohne Eifer, ohne Zorn.
Es ist so, dass diese Novelle 79 bereits endet an dem Ort, wo ich heute wohne. Das war aber reiner Zufall. Also das war ein Ort, den ich schon sehr mochte. Und dass wir jetzt da wohnen, ja, das hat sich halt so ergeben, ja.
Auch Widerfahrenes spielt zu großen Teilen in Italien, genauso wie Ihr Roman Die Liebe in groben Zügen, der aber auch an dem Ort spielt, wo zumindest das jetzige Buch Die Kreuzfahrt beginnt, in Havanna.
Ja, das ist richtig. Havanna kenne ich ein bisschen oder gar nicht so schlecht. Insofern habe ich das auch bewusst gewählt. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie mir vorgestellt, eine Kreuzfahrt an den Lofoten vorbeizumachen, sondern ich habe schon eine Route gewählt, die ich kenne. Ich kenne Jamaika und ich kenne die kleinen Antillen. Also das spielte sicher auch eine gewisse Rolle.
Was ja auch eine Rolle spielt, wenn man sich das Luxuriöse der Kreuzfahrtschiffe anschaut im Vergleich zu dem, wie Sie Havanna beschreiben und wie auch Ihr Schriftsteller, so wird es angedeutet, es beschreibt. Da ist zum Beispiel in Die Liebe in groben Zügen von bröselnden alten Villen die Rede, vor denen Straßenmädchen promenieren, magere Hunde, die schlafend auf gesprungenen Kacheln liegen und still umherschleichen. Also eher ein Bild der Armut, und dann im Kontrast diese Kreuzfahrtschiffe.
Ja, das haben Sie ja häufig, ja. Und natürlich ist es so, dass sich im Moment Havanna dramatisch ändert. Als ich zuletzt da war, hat es sich schon geändert. Da gab es also bereits einen Stadtteil oder einen kleinen zumindest, wo viel geschehen ist. Nicht, dass ich so eine Romantik dazu hätte. Das ist nicht der Punkt. Ich denke nur, dass diese Veränderungen aus dem Land selbst kommen sollten und nicht von außen hineingetragen werden durch Investoren. Dass in dieses Land Geld gegeben wird, ist eine andere Sache. Aber die Veränderung müsste meines Erachtens langsam geschehen, weitgehend von den Leuten selbst, mit Unterstützung von außen. Im Moment hat man das Gefühl, dass die alten Bilder der Revolution aufgefrischt werden, damit das touristische Publikum noch Fotos davon machen kann. Und das hat was Trostloses. Und es ist ja unglaublich, was Menschen heute als Abenteuer empfinden, wo sie dann irgendwie ihre Abenteuerschuhe anziehen und irgendwo hingehen und meinen, sie sind bereits eigentlich mitten im Urwald, ja, und gehen da auf einem ausgetretenen Weg ein Stück und verwechseln ihren normalen Schweiß mit anderen Dingen, ja.
Das Abenteuer, das die Kreuzfahrtlinie verspricht, ist zum Beispiel, eine Hängebrücke zu überqueren.
Oh ja, eine Hängebrücke zu überqueren. Und da ist natürlich die Frage, da kann man jetzt ganz leicht diesen unliebsamen Schriftsteller auch loswerden, ja. Oder aber er kann natürlich sich jetzt beweisen und kann dort besonders forsch über die Brücke gehen, kann anderen die Hand reichen, helfen. Also er kann sozusagen Punkte wieder gut machen, was er mit seinen Lesungen angerichtet hat, kann er unter Umständen mit sowas wieder gut machen. Er hat sich auch angeboten, an Weihnachten, es geht ja über Weihnachten diese Reise, aus einer Weihnachtsgeschichte zum Beispiel vorzulesen, ja. Also er denkt immer, naja, vielleicht will man ja doch lieb gehabt werden. Natürlich ist das ein tiefer Wunsch in einem, dass einen die Menschen mögen. Aber der Punkt beim Schriftsteller, wie ich ihn für mich empfinde, ist natürlich der, dass letzten Endes der Dissens mit der Welt, den man ohnehin hat, immer überwiegen wird vor dem Wunsch, lieb gehabt zu werden. Weil man das Gefühl hat, ich bin mehr bei mir selbst, wenn ich von der Welt getrennt bin, als wenn die Welt mich umarmt. Ja. Wenn die Welt mich umarmt, ist das schön und ich werde gewärmt, aber ich bin nicht bei mir, das bin ich nicht. Ich glaube, das ist der Punkt. Und ohne dieses Stück Ehrlichkeit ist für mich ein Schriftstellerleben undenkbar.
Und dass das Gestoßenwerden von einer Hängebrücke oder von Bord eine ganz reale Gefahr ist, das zeigen die Zahlen. Es ist nicht nur ein Motiv in Büchern wie Sebastian Fitzek, Passagier 23 oder auch Jonathan Franzen lässt in den Korrekturen Alfred Lambert über Bord gehen. Ja. Aber es gehen auch tatsächlich im Jahr ungefähr 55 Menschen über Bord.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist interessant. Der Schriftsteller denkt natürlich, wenn er da jetzt nachts mal ganz allein am hinteren Deck steht und eine raucht und sich den Mond anguckt, dann könnte doch mal einer, der durch seine Texte schwer gekränkt wurde oder denen das nicht gepasst hat, ihm einen Schubs geben. Also er fragt natürlich, wie ist es um meine Sicherheit bestellt? Dann überlegt er, vielleicht könnte er ja mitfahren, wenn er nie die Kabine verlassen müsste. Oder er macht auch so Rechnungen auf. Wie viele Leute kommen in Brüste zu einer Lesung an Land bei mir? Ja, also eine Stadt mit 100.000 Einwohnern kommen irgendwie 30 Leute. Wenn ich das jetzt hochrechne, Schiff für 5.000 Menschen, haben wir es mit 1,4 Menschen zu tun oder zwei. Und dann könnte man das auch in meiner Kabine machen, die Lesung. Ja.
Wobei die Konkurrenz an Bord tatsächlich sehr, sehr groß ist. Die Anthem of the Sea beispielsweise bietet einen Autoscooter, eine Zirkusschule, sogar einen Surf-Simulator und einen Fallschirmspring-Simulator. Ja, also. Und auf der Aida Stella soll sogar ein echter Birkenwald wachsen. Ja. Also wer soll sich dafür einen Schriftsteller interessieren?
Ja, das ist die große Frage. Das ist völlig richtig. Wobei, da muss man wiederum klar sagen, das ist nur ein Abbild der realen Verhältnisse. Ja. Also hier haben wir es mit 445 Fernsehsendern oder Programmen zu tun und noch mit 80 Millionen Smartphone-Benutzern oder so und so viel, ja. Und ich denke mal, wenn nur ein Bruchteil der Zeit, die die Menschen mit ihrem Smartphone verbringen, gelesen würde, ja, dann stünden wir anders da. Oder sagen wir mal noch andersherum, was geben die Leute für solche Dinge aus? Also ich bin tief davon überzeugt, dass Bücher zu billig sind. Und wenn jetzt alle Bücher irgendwie 5 Euro mehr kosten würden, dann könnten sehr, sehr viele Schriftsteller, junge Schriftsteller auch mehr oder weniger doch etwas davon leben und müssten nicht die Hand aufhalten, finde ich viel besser. Und das sind alles so Gedanken, die ich mir mache.
Die Differenz, wie billig Arbeit sein kann, greifen Sie dann auch auf, wenn man auf die Kreuzfahrtschiffe kauft. Ein Riesenmarkt, aber die Gehälter sind denkbar schlecht.
Die Gehälter sind grauenerregend und es ist ein versklavtes Dasein. Man ist also in einer Innenkabine und jetzt das Allerneueste, das steht da auch nicht, das habe ich jetzt vor einigen Tagen gesehen, da gibt es in den Innenkabinen einen Vorhang, als käme dahinter ein Fenster. Und dann hat man einen Monitor und der zeigt das Originalbild des Meeres draußen. Das ist der Gipfel der Perversion natürlich, ja. Und in diesen Innenkabinen, die wahrscheinlich dann keinen Monitor haben, da hausen also diese Wäschereimitarbeiterinnen, Restaurationskräfte, die dann im Monat irgendwie 600 Euro oder 800 bekommen und monatelang von zu Hause getrennt sind. Das sind meines Erachtens absolut unmenschliche Arbeitsbedingungen, ja.
Und das war mir neu, auch deshalb schlechter bezahlt werden, weil die Schiffe ja unter ausländischer Flagge fahren.
Das sowieso, weil sie natürlich unter der Flagge fahren, wo die Gesetze die größten Spielräume lassen, ja. Das ist völlig richtig. Also das ist nochmal eine Sache, die dazukommt, wo ich mich auch auf so einem Schiff aus ganz anderen Gründen nicht wohlfühlen würde.
Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur mit Musik von Michael Jackson, Another Part of Me. Und zu Gast ist heute der Schriftsteller Bodo Kirchhoff. Und Herr Kirchhoff, vielleicht ahnen Sie, warum wir diese Musik ausgesucht haben, denn nachdem Sie den Deutschen Buchpreis 2016 erhalten haben, da sagten Sie in einem Interview nach einer schlaflosen Nacht, jetzt weiß ich, wie sich Michael Jackson gefühlt haben muss. Was meinten Sie damit?
Nein, ich meinte damit, dass man natürlich durch diesen Preis für ganz kurze Zeit eine erhebliche Aufmerksamkeit bekommt. Es ist mir ja nicht ganz neu, Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ich war sozusagen ein sehr aufmerksamer Zeuge dieses Zustands und kann nur sagen, es ist immer gut, wenn er schnell wieder endet, ja. Und ich denke mal, ob das hier in Frankfurt, wo mich viele natürlich auch kennen oder auch woanders, in dem Maße, wie ich das gemerkt habe, dass Menschen mich ansehen und erkennen oder irgendwie glauben, etwas zu wissen von mir, habe ich mich einfach unwohl gefühlt. Ja, und die Vorstellung, dass jemand es gar anstrebt, dass alle ihn kennen, ohne zu begreifen, dass das sich blitzschnell gegen ihn kehrt und ihn im Grunde genommen zum Gefangenen der Projektionen dieser Menschen macht, das habe ich in der Sekunde, glaube ich, damit gemeint.
Sie hatten es genau ähnlich beschrieben, dass es um die Frage ging, mit der Michael Jackson beschäftigt war, bin ich eigentlich diese öffentliche Figur, die ich da zeige, oder mache ich nur diesen Zirkus mit? Sie haben auch im Anschluss an den Preis gesagt, es geht eben auch um diese öffentliche Figur. Häufig sei es ihre Person gewesen, nicht die Werke, die verhindert hätten, dass sie früher schon solche Preise gekriegt hätten.
Ja, also ich denke mal, dieser Preis hat ja einen großen Vorteil, weil wirklich das Werk absolut im Mittelpunkt steht. Ja, also nicht nur, natürlich guckt man auch, ist der jung, ist eine Frau und kommt aus dem Osten. Das spielt immer auch rein. Ich habe ja wesentlich damit zu tun, dass es diesen Preis gibt. Das wurde in dieser Wohnung mal ersonnen, ja. Und der Gedanke dabei war zunächst mal der sehr abwegige Gedanke, das sogar anonym zu machen. Das geht natürlich nicht, weil die Bücher schon draußen sind. Aber mein Wunsch war es wirklich, dass die Texte im Mittelpunkt stehen, ja. Und nur so ist das überhaupt zu rechtfertigen, dass man sagt, es ist jetzt Buch des Jahres oder so weiter, ja. Das lässt sich am besten rechtfertigen, wenn die Person des Autors so weit wie möglich im Hintergrund ist, ja.
Würden Sie denn sagen, Widerfahren ist war bisher Ihr bestes Buch seit Einführung des Buchpreises?
Das kann man nicht sagen, nein. Also ein Buch wie Verlangen und Melancholie ist das gehaltvollere Werk, würde ich sagen. Ja. Liebe in groben Zügen lasse ich jetzt mal außen vor, weil das durch seinen Umfang irgendwie natürlich dazu einlädt. Aber ich habe ja dann unmittelbar danach Verlangen und Melancholie geschrieben. Und davon halte ich fast mehr. Der Anstoß damals, so einen Preis zu machen, war dieser Roman Parlando. Da hatte ich gesagt, wir brauchen etwas, was Büchern, die nicht so ganz einfach sind, einen Anschub gibt. Einen wirklich großen Anschub, wie es der Prix Goncourt ist oder der Man Booker Preis.
Sie haben gerne davon gesprochen, dass Sie so eine Art Vorstrafenregister haben, dass Ihnen Ihre alten, früheren Werke zum Vorwurf gemacht würden.
Ja, Vorwurf vorgehalten. Also Sie werden mir immer wieder so aufs Brot geschmiert. Das ist richtig, ja. Lange war das so. Das ist jetzt nicht mehr ganz so, aber manchmal wird das noch so rausgezückt, sozusagen, dieses Messer. Das liegt natürlich daran, dass ich das zu einer Zeit gemacht habe, wo ganz andere Sachen geschrieben wurden, ja. Und da fehlte so die allgemeine Stimmung für sowas, denke ich.
Bücher, für die Sie unter anderem als kalter Pornograf beschimpft wurden. Sie haben nun aber angefangen, zumindest eines dieser Bücher wieder neu umzuschreiben. Und da haben es bereits gemacht, die mexikanische Novelle von 1984.
Ist falsch, sondern ich habe nochmal, das ist so ähnlich, als wenn Sie ein loses Paar Schnürsenkel neu schnüren. Das schnüren Sie auch, wie man Schnürsenkel eben schnürt, ja. Also sie können nicht den Schnürsenkel neu erfinden. Und so war das bei diesem Buch auch. Ich habe mich an den alten Ton gehalten, aber ich habe ein paar Dinge raus, etwas straffer gemacht und so. Also ich habe sozusagen alles etwas angezogen. Und das war eine Arbeit, die ich gern gemacht habe. Und ich glaube nach wie vor an dieses Buch. Ich glaube nach wie vor, dass es eines meiner stärkeren Dinge ist. Und es gab ja mehrere Anläufe, das zu verfilmen. Aber damals war man nicht so weit in Deutschland, um sowas zu verfilmen. Es wäre immer noch ein richtig guter Filmstoff, denke ich.
Die Begründung für das Umschreiben war auch, die vom Verlag rausgegeben wurde, dass es jetzt filmischer sei in der Sprache. War das also ein Hintergedanke?
Ja, nein. Ich habe ja, glaube ich, 2, 3 Drehbücher zu dieser Sache geschrieben, schon vor 15 oder 20 Jahren. Und natürlich habe ich die Erfahrung, die ich mit diesen Drehbüchern gemacht habe, die geht auch ein Stück ein in den Text, ein bisschen, ja. Und nein, also heute würde ich das nicht mehr machen, dazu ein Drehbuch schreiben, aber ich denke, nach wie vor ist es ein großer Stoff.
Aber Sie haben auch das erste Kapitel von Widerfahrnis, also dem mit dem Buchpreis ausgezeichneten Werk, noch einmal umgeschrieben. Warum?
Einmal ist ein Buch für mich nie fertig. Die Sprache lebt, ja. Also es ist ja keine Bildhauerei, sondern aber auch ein Stein lebt. Aber die Sprache lebt wirklich, ja. Und wenn Sie dann aus einem Buch sehr häufig vorlesen und einfach merken, da ist ein Satz zu viel oder zwei, dann machen Sie den weg, ja. Das merken Sie beim Schreiben manchmal noch nicht, ja. Das merken Sie aber beim Lesen, beim wiederholten Vorlesen. Und so habe ich dann am Ende der Buchmeisterwoche bereits, wo alle glaubten, ich würde mich irgendwie dem Feiern ergeben, habe ich mich hingesetzt und nochmal gearbeitet.
Ihr neues Werk, was jetzt erscheint, betreff Doppelpunkt Einladung zu einer Kreuzfahrt, ist erstmal nur in der ersten Version zu lesen, in der Frankfurter Verlagsanstalt.
Ich glaube nicht, dass sich da was ändern wird. Warum? Ich habe das Ganze nämlich für eine CD gelesen und sozusagen meine Leseerfahrungen sind da bereits eingegangen.
Eigentlich, so kann man von Ihnen lesen als Zitat, ziele Ihr ganzes Werk darauf hin, Sprache und Sexualität zu versöhnen. Davon merkt man auf der Kreuzfahrt relativ wenig, aber Sie haben es angedeutet in Ihrem Buch, an dem Sie arbeiten, Unkind soll es heißen, eine Biografie der Sexualität.
Nein, es wird etwas anders heißen. Das heißt im Moment, das hat einen Untertitel, der heißt Legenden einer Sexualität. Das ist einfach der Versuch, die Biografie meiner eigenen Sexualität zu erzählen. Ja. Wie man in Sexualität eingefädelt wird. Das ist ein Buch, was natürlich mühselig ist und was mich auch irgendwie mitnimmt. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich das letztes Jahr unterbrechen konnte. Aber im Moment arbeite ich da wieder sehr dran. Ja.
Das heißt, Sprache und Sexualität sind noch immer nicht ausgesöhnt oder noch weniger als zuvor?
Nein, das wird es wohl auch nie sein. Aber ich würde gerne ein Buch schreiben, wo man das Gefühl hat, es gibt ein Gleichgewicht zwischen beidem. Also die Sprache denunziert nicht die Sexualität und die Sexualität denunziert nicht die Sprache. Darauf kommt es mir an.
Bevor aber das neue Buch von Ihnen erscheint, gibt es jetzt betreff Doppelpunkt Einladung zu einer Kreuzfahrt zu lesen und auch zu hören als Hörbuch, sogar mit Gesang. Denn es gibt einen italienischen Schlager, der eine wichtige Rolle spielt, wo man Sie auch als Sänger erleben kann?
Nein, das ist übertrieben. Also das habe ich mir verkniffen. Es gibt nur am Ende sozusagen eine Art Sprechgesang. Das ist dieser wunderbare alte Schlager, Buonasera Signorina, Kiss Me Goodnight. Und ja, das ist einfach ein wundervolles Lied, in dem dieses ganze italienische, süditalienische Klischee zum Ausdruck kommt, aber auch die Vorstellung, die wir davon haben. Die beste Version für mich ist die von Dean Martin, nicht von einem Italiener, der allerdings, was weiß ich, sehr viel italienisches Blut hatte, nehme ich mal an, ja. Und das summt er dann am Ende kurz an, ja. Buonasera, Signorina, kiss me goodnight.
Das war die Version gesungen von Bodo Kirchhoff. Jetzt hören wir die Version gesungen von Dean Martin. Herzlichen Dank fürs Zuhören Ihnen zu Hause und herzlichen Dank, Bodo Kirchhoff, dass wir heute hier zu Gast sein durften.
Bitte sehr.
Und das war Klassik à la carte hier auf NDR Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.